ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Katja Lotz.
Freue mich sehr.
Schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über das Thema personalisierte Ernährung. Ist ein Riesenthema, ein Riesentrend, aber da liegt natürlich die Frage total nahe, was haben Sie denn ganz persönlich heute Morgen gefrühstückt?
Ich habe heute ganz persönlich fast wie immer ein Müsli gefrühstückt und nachdem ich ein wunderbares Frühstück im Hotel bekommen habe, habe ich das noch ergänzt mit einer Portion Lachs.
Also war heute schon ein besonderer Tag
für mich.
Die Portion Lachs gibt es nicht jeden Tag.
Nein, die gibt es nicht jeden Tag. Ich frühstücke üblicherweise ein Müsli mit Leinsamen, mit Haferflocken, mit Joghurt und ein bisschen Obst dazu. Das hält eine Weile an und ist einfach für mich die beste Form, in den Tag zu starten.
Und ist das so, haben Sie das einfach selber entschieden oder ist das eine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis, die Sie für sich selbst erhoben haben?
Ja, das ist gewachsen im Laufe des Lebens natürlich. Ich bin jetzt schon sehr lange in meinem Berufsfeld drin und insofern solche Dinge erlernt man sich dann auch für sich selber. Und für mich war es die beste Möglichkeit, in den Tag zu starten. Es ist nicht so belastend und es ist einfach schlicht gut sättigend. Mir schmeckt es sehr gut. Und dann noch ein Tässchen Kaffee dazu, dann geht der Tag gut los.
Das kann man wirklich sagen. Also das Thema Ernährung zieht sich wirklich durch Ihr ganzes Leben. Sie haben vor weit mehr als 30 Jahren angefangen als Diätassistentin. Das haben Sie gelernt und haben später studiert. Kommen wir gleich noch zu. Und heute leiten Sie als Professorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ein Forschungsprojekt zu personalisierter Ernährung. Was genau machen Sie da?
In diesem Forschungsprojekt haben wir drei Schwerpunkte aufgesetzt. Und zwar, es geht letztlich darum, dass Menschen in ihrem Lebensalltag begleitet werden, wenn es um Gesundheitsförderung, um therapeutische Themen oder eben auch um den Leistungssport geht. Und dieses Forschungsfeld behandelt einmal einen starken Part der Digitalisierungsimplementierung. Wir wollen mit KI und mit Digitalisierung einen Algorithmus aufbauen, der die Menschen in ihrem Alltag begleitet, wenn es um Ernährungsempfehlungen geht. Der zweite Aspekt ist, dass wir diese Menschen am Point of Sale dann auch beraten wollen, zum Beispiel im Einkauf. Und der dritte Aspekt ist, wie gehen wir mit Sensorentechnologien um, die wir jeden Tag zum Beispiel tragen, messen können. Und diese Sensoren werden bei uns erforscht und wie können wir die in die Ernährungstherapie, in die Ernährungsberatung übertragen.
Das war jetzt sehr wissenschaftlich erklärt. Wie ist es so, wenn man jetzt sagen, digitale Implementierung, Algorithmus und so weiter, also Dinge, die praktisch in diesen kleinen Gerätchen, die viele von uns ja haben, diese sogenannten Wearables, also Kalorien-Tracker und so weiter, auch schon vorkommen?
Ja, also diese Tracker, die tracken jetzt nicht zwingend die Kalorien, die man isst als Wearable im Moment, sondern das geht dann über Smartphone beispielsweise. Aber es ist eine Interaktion zwischen Wearable und Smartphone, sodass man beim Einkauf beispielsweise schon tracken könnte, was isst man denn? Oder auch beim Essen in der Gemeinschaftsverpflegung beispielsweise. Und da kann man dann herausfinden, welche Lebensmittelgruppen sind besonders förderlich für die eigene Gesundheit und welche eben nicht, auf Basis der eigenen Körperdaten.
Ist das, gibt es dann, warum diese Forschung gemacht wird? Ne? Also es ist ja, kommt ja irgendwo aus der praktischen Anwendung. Also wo liegt denn Ihrer Meinung nach das Problem mit der Ernährung bei uns Deutschen?
Das Problem mit der Ernährung bei uns Deutschen liegt vor allen Dingen darin, dass wir zu viel Informationen herumschwirren haben und jeder ist ein Experte in diesem Gebiet. Wir essen jeden Tag und es gibt nichts Persönlicheres als Ernährung.
Also der Begriff Ernährungsexpertin ist ja nicht geschützt. Kann sich jeder so nennen.
Das ist ein großes Thema. Also wir haben natürlich schon die Definition über zertifizierte Ernährungsberatungen und zertifizierte Ernährungstherapeutinnen. Mhm. Also beispielsweise über Verbände werden die zertifiziert. Da kann man auch sicher sein, dass das wirklich eine fundierte Beratung ist. Und ansonsten gibt es halt wirklich viele, manchmal fragwürdige Konzepte, die im Netz auch rumschwirren. Und das ist sehr schade, es verunsichert die Leute, wenn dann manchmal Tipps kommen, mit diesen drei Lebensmitteln werden sie nie wieder zunehmen. Das ist eine völlig unsinnige Behauptung, die auch nicht belegbar ist.
Ernährung, das ist ein Riesenthema. Wir essen alle und viele wollen nicht einfach nur essen, sondern auch das Richtige essen. Ernährungsprofessorin Katja Lotz in SWR1. Leute, ich komme nochmal auf meine Frage von vorhin zurück. Das Problem mit der Ernährung in Deutschland, wo liegt es Ihrer Ansicht nach?
Das große Problem der Ernährung in Deutschland ist, dass Menschen leider zu viel essen manchmal und sich gleichzeitig zu wenig bewegen. Also wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch aus wissenschaftlicher Sicht jetzt gesprochen.
Das ist mal eine einfache Einnahmeüberschussrechnung.
Eine einfache, ja, so könnte man es nennen. Jetzt ist es nicht ganz so einfach, deshalb haben wir die personalisierte Ernährung. Problematisch ist schlicht, dass wir einen Anteil an Übergewicht von über 50% in Deutschland haben und wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Arbeiten, dass das Übergewicht und auch die Adipositas, also das schwerere Übergewicht, einen großen Einfluss hat auf sogenannte nicht übertragbare Erkrankungen wie Diabetes, wie Bluthochdruck, wie Fettstoffwechselstörungen. Und diese Entgleisung des Stoffwechsels als Begleiterscheinung der Adipositas benötigen später eine intensive Therapie, damit die Menschen trotzdem noch weiter eine hohe Lebensqualität haben. Das wir ja alle wollen. Mhm. Insofern ist es sehr wichtig, im Vorfeld schon eine Prävention aufzubauen, um nicht in dieses Problem des Übergewichts und der Adipositas zu gelangen, um eben nicht die Erkrankungen auftreten zu lassen, die eine der logischen Folgen sind. Und eine der Haupt-Todesursachen in Deutschland ist leider immer noch, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch als Folge dieses sogenannten metabolischen Syndroms mit diesen drei nicht übertragbaren Erkrankungen.
Ja, haben Sie gerade gesagt, genau, das ist das Problem. Bluthochdruck, Diabetes und ausgelöst durch eben das Übergewicht und dadurch gibt es ja eben einfach eine Menge Ernährungsempfehlungen. Und Sie hatten vorhin gesagt, so allgemeine Ernährungsempfehlungen, da muss man immer vorsichtig sein. Kleines Beispiel schon genannt. Was ist denn das Problem mit diesen allgemeinen Ernährungsempfehlungen?
Diese allgemeinen Ernährungsempfehlungen treffen nicht immer wirklich die gesamte Bevölkerung. Also wir haben einfach auch, und das ist auch das Ziel, ein Stück in der Personalisierung von Ernährung, unterschiedliche genetische Voraussetzungen. Und diese unterschiedlichen genetischen und Mikrobiomvoraussetzungen bedeuten, dass ein Mensch unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen in seinem Körper hat. Mhm. Also zum Beispiel Salz. Mhm. Salz führt jetzt nicht zwingend zu Übergewicht, aber ist häufig eine Begleiterscheinung in Lebensmitteln oder in Speisen. Und dieses Salz wirkt bei ungefähr einem Drittel der Menschen überhaupt nicht blutdruckerhöhend, was im Salz immer unterstellt ist. Und bei 5% der Bevölkerung ist bei Salz so, dass Salz sogar eine gegenteilige Wirkung hat. Der Blutdruck sinkt, wenn man Salz isst. Mhm. Also insofern ist diese Behauptung, Salz würde den Blutdruck steigern, trifft auf einen Teil der Bevölkerung überhaupt nicht zu. Und deshalb sollte man mit personalisierteren Ernährungsempfehlungen arbeiten. Ja. Das ist eines. Da geht es aber auch noch um andere Inhaltsstoffe, wie jetzt Vitamin D3 oder auch Koffein, die werden unterschiedlich verstoffwechselt.
Also Salz ist ein gutes Beispiel, dass allgemeine Ernährungsempfehlungen im Grunde nicht funktionieren. Wir kommen auch gleich noch drauf, wie können Sie denn für sich rausfinden, bin ich jetzt die 5%, bei denen der Blutdruck nicht steigt oder bin ich die so und so viel Prozent, bei denen er vielleicht sogar sinkt? Hoffen alle Menschen, die gerne Salz essen, jetzt da dabei zu sein, glaube ich. Ich würde aber gerne noch kurz was ansprechen bei Ihnen, Frau Lotz. Da kommt ja wirklich alles. Also Sie sind ja Ökotrophologin. Da fragen Sie sich, Ökotropho was? Was soll denn das sein? Das kennen Sie wahrscheinlich Ihr Leben lang. Ja. Sie haben das studiert. Vielleicht erklären Sie uns mal ganz kurz, weil es kommen ja so viele Lebenslinien bei Ihnen jetzt in Ihrer Forschungsarbeit zusammen. Sie waren mal Leistungssportlerin, Sie sind gelernte Diätassistentin und haben eben Ökotrophologie studiert. Was ist denn das?
Ökotrophologie ist eine Verknüpfung aus der Betrachtungsweise eines Oikos. Also nicht Öko von Ökologie oder Ökonomie, sondern Oikos als Grundlage eines gemeinsamen Zusammenlebens und auch als Wirtschaftseinheit. Und die Trophologie, der Trophos-Anteil, ist die Ernährung. Bedeutet, man hat verknüpft diese Lebensbedingungen, in denen ein Mensch sich bewegt, in seinem eigenen Haushalt, in seiner Lebensumgebung, in seinem ökologischen, ökonomischen Umfeld. Es ist also ein ganzheitlicher Blick auf die Ernährung. Und ich habe ja vorher eine Ausbildung gemacht, eben als Diätassistentin. Und da hatte ich einen ganz tiefen Einblick in die Ernährungstherapie, auch in der Klinik und in der Präventionsberatung für eine Krankenkasse. Das heißt, diese Betrachtungsweise, wie kriege ich einen Menschen aus rein naturwissenschaftlichen Themen zu einer gesünderen Ernährung, das ist die Erfahrung, die ich auch in die personalisierte Ernährung jetzt reinbringe, funktioniert nicht, die rein naturwissenschaftliche Betrachtung, sondern wir brauchen den Menschen wirklich in seinem Lebensalltag, so wie er sich bewegt.
Ja, und da Sie auch mal Leistungssportlerin waren, sprechen wir auch später über den Leistungssport. Sie haben vorhin von den Sensörchen gesprochen. Die spielen im Leistungssport zum Beispiel eine große Rolle. Kann man jetzt während der EM beobachten. Sprechen wir nachher noch drüber. Widmen uns jetzt aber dem Thema personalisierte Ernährung. Was haben Sie denn für einen Leistungssport gemacht? Vorhin bei Whitney Houston, da waren Sie so ein bisschen erinnert an Ihre Zeit.
Ich habe sehr intensiv getanzt, also Ballett und Modern Dance getanzt und hatte auch mich wirklich im Leistungssport seit meinem 6. Lebensjahr bewegt. War auch auf dem Weg in Richtung Profi-Ausbildung, habe mich aber dann umentschieden aus persönlichen Gründen und habe mich dann eher der Ernährung eben zugewöhnt.
Jeder Mensch ist anders, die Erkenntnis ist auch nicht unbedingt neu, spielt dafür aber erst relativ kurz eine immer wichtigere Rolle in der Medizin und auch bei der Ernährung. SWR1-Leute mit der Ernährungswissenschaftlerin, darf ich das überhaupt sagen, Frau Lotz? Sind Sie Ernährungswissenschaftlerin?
Ich bin Ökotrophologin.
Ja, kann man so sagen, ne?
Ja.
Okay, also Ernährungswissenschaftlerin Professor Katja Lotz ist da. Warum ist denn das so? Warum ist die Personalisierung erst so kurz eigentlich ein Thema?
Also um ehrlich zu sein, ist sie nicht erst seit kurzem ein Thema. Also die Personalisierung von Ernährung findet schon seit fast 100 Jahren in Kliniken statt, durch Diätassistenten, durch dietetische Betreuung. Warum es so hypt in den letzten Jahren, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren ist es auf den Plan gekommen, ist die Integration des Genoms und des Mikrobioms. Das sind Forschungsthemen, die haben die Personalisierung von Ernährung wesentlich nach vorne getragen. Aber wir können schon seit mehr als diesen 10 Jahren personalisieren über Körpergröße, Körpergewicht, Alter und Lebensmittelunverträglichkeiten sehr stark schon personalisieren. Also diese Fokussierung auf Genom und Mikrobiom ist das Neue an dieser Personalisierung von Ernährung. Aber die Form der Personalisierung gibt es schon sehr, sehr lange durch individuelle Beratungs- und therapeutische Möglichkeiten im medizinischen Bereich. Bestes Beispiel Diabetes.
Ja, Sie sind ja selber auch Diätassistentin und Sie sagen ja auch, die Diätassistentinnen, die da draußen in den Kliniken tätig sind, das sind eigentlich die wahren Ernährungsberater.
Ja, also wenn man als Diätassistentin ausgebildet ist, hat man eine sehr lange, tiefgehende Ausbildung angegliedert an eine Klinik und arbeitet eng mit den ärztlichen Teams zusammen. Und hier ist ein sehr direkter Kontakt in den Kliniken mit den Patientinnen und Patienten. Wünschenswert wäre natürlich auch schon, bevor Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus kommen, dass sie betreut werden und im Nachgang, weil man weiß, zum Beispiel bei Operationen, dass eine sehr gute, zum Beispiel eiweißhaltige Ernährung auch den postoperativen Bereich, also nach der OP, sehr gut bei der Heilung unterstützen kann. Aber es wäre auch wichtig, insgesamt einen guten Ernährungsstatus zu haben, also bestimmte Vitamine und Mineralstoffe. Das kann man sehr leicht über ein Blutbild rausfinden, inwiefern man einen guten Status hat, um auch sehr gesund in eine OP zu gehen zum Beispiel oder in eine Behandlung.
Ach, Frau Lotz, wenn ich da so ans Essen in der Klinik denke, dann macht das die Leute eher noch kränker, als dass es sie gesund macht. Aber das ist, glaube ich, wieder ein anderes Thema. Und da findet ja glücklicherweise auch gerade in den Kliniken ein bisschen ein Umdenken statt. Leider noch nicht überall. Wir waren gerade dabei, was versteht man denn unter guter, unter personalisierter Ernährung? Sie haben ein paar Faktoren gerade schon genannt. Größe, Gewicht, Geschlecht zum Beispiel. Was spielt denn da noch eine Rolle?
Ja, das Lebensalter spielt eine Rolle sicherlich. Die körperliche Aktivität spielt eine Rolle. In welchem persönlichen Umfeld man sich bewegt. Und vor allen Dingen auch, wie die Körperzusammensetzung ist. Also ein bestimmter Body Mass Index, zum Beispiel bis 25, würde ja als normal beurteilt, hat eigentlich keine große Aussagekraft, sondern je nachdem, wie hoch das Gewicht ist im Vergleich zur Körpergröße und wie die Körpermasse zusammengesetzt ist, kann man dann schon viel mehr Aussagen machen. Zum Beispiel, wo das Körperfett sich ansiedelt oder ob das Gewicht vor allen Dingen durch Muskelmasse erzeugt wird, dann spricht man sicherlich nicht von Übergewicht, sondern von einer sehr hohen Muskelmasse, die dazu beiträgt, dass der Energiebedarf auch steigt und das ist ein sehr gesunder Ansatz.
Kann man denn dadurch zum Beispiel die Frage beantworten, die kam auch vorhin per Sprachnachricht von einem Hörer, der sagt, ich bewege mich ganz viel, ich versuche mich gut zu ernähren, trotzdem werde ich gewisse Körperstellen, bei ihm ist es jetzt der Bauch und auch die Brust, die so ein bisschen vergrößert ist, also er sagt Männerbusen dazu, nicht weg. Kann man dann zum Beispiel solche Fragen beantworten, warum das dann so ist?
Auf jeden Fall, also man müsste erstmal eine Körperanalyse durchführen mit Hilfe von einer sogenannten bioelektrischen Impedanzanalyse. Das bieten jetzt auch einige Ernährungsberatungspraxen an, die zum Beispiel von Ökotrophologinnen mit einer Zusatzausbildung auch betrieben werden. Das heißt, man misst den Körperwiderstand und kann daraus schließen, wie viel Muskelanteil, wie viel Fettanteil, wie viel Wasseranteil ist in dem Körper. Und dann kann man ganz speziell über diese Analyse herausfinden, wie sollte denn die Ernährung jetzt besser aufgebaut sein. Also ich würde da dringend raten, wenn man an sich selber einen zu hohen Fettanteil hat, sieht, obwohl man sich sehr viel bewegt, zu einer Ernährungsberaterin zu gehen mit einer Zertifizierung über die Verbände VDÖ oder den Verband der Diätassistenten oder über die DGE, die können dann wirklich,
also Deutsche Gesellschaft für Ernährung,
die können dann wirklich sehr gut begleiten. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, sondern das ist eine längerfristige Begleitung.
Ja, welche Blutwerte, und das macht ja die Arbeit, Ihre Arbeit als Ökotrophologin, auch die der Diätassistenten so wichtig, welche Blutwerte sind denn da so, sage ich mal, entscheidend? Weil viele Ärztinnen und Ärzte wissen das, glaube ich, gar nicht, kennen diese Zusammenhänge oft nicht.
Die Blutwerte hängen auch ab von vom Alter, vom Geschlecht, von der Körpergröße und so weiter, aber vor allen Dingen auch vom Alter und vom Geschlecht. Also Frauen und Männer haben zum Teil schon unterschiedliche Bedarfe in bestimmten Lebensphasen. Denken wir an Frauen im gebärfähigen Alter. Da ist der Faktor Eisen, der Faktor Vitamin B, aber vor allen Dingen B12 sehr wichtig. Für alle spielt Jod eine große Rolle. Vitamin B12 spielt eine große Rolle. Und da muss man schon drauf achten, weil Frauen und Männer unterschiedliche Bedarfe haben, dass man die auch unterschiedlich trackt und erfasst.
Personalisierte Ernährung, das heißt Menschen in ihrer Jetzt-Situation zu betrachten, Ökotrophologin Katja Lotz in SWR1 Leute. Wie jeder so für sich rausfinden kann, jeder und jede, was für eine individuelle Ernährung wirklich wichtig ist, das haben wir ja gerade schon besprochen. Allerdings gibt es ja immer so ein paar Sonderfälle. Sie hatten gerade besprochen von Frauen zum Beispiel im gebärfähigen Alter, dann gibt es ja auch noch Frauen nach den Wechseljahren, also in der Menopause. Da sieht es wieder anders aus.
Ja, die Frauen in der Menopause ist gerade ein ganz großes Thema, was auch in der Forschung so ein bisschen durchstartet, weil es dort besondere Stoffwechsellagen gibt durch die Veränderung des Hormonhaushalts. Also die weiblichen Hormone werden weniger. Es gibt eine Veränderung auch für den Knochenstoffwechsel und da muss man mit Ernährung unbedingt auch eingreifen. Der Knochenstoffwechsel verändert sich, die Knochenmasse baut sich um 10-15% in dieser Zeit ab, nur in den Wechseljahren. Und da sollte man schon sehr kalziumreich essen, Vitamin D reich essen, um das ein Stück auszugleichen. Immer in Ergänzung mit Bewegung. Ernährung alleine hilft sowieso nie. Man muss es immer mit einem Lifestyle, also Bewegung und Entspannung mit ergänzen. Ja. Und diese Frauen brauchen eben ein spezielles Ernährungsangebot. Und der wichtigste Faktor in dem Alter ist die Energiezufuhr. Die Frauen können nicht so viel essen wie die Männer in dem Alter.
Ja, okay, das ist ein Punkt, da kann man ganz leicht drauf einsteigen, wenn Sie jetzt sagen, kalziumreich essen, Vitamin D-reich essen, da macht es jetzt bei den einen erstmal nicht Klick, die sagen, was ist das dann? Mhm. Die anderen sagen, ach super, dann besorge ich mir mal ein Kalziumpräparat und ein Vitamin D-Präparat.
Mhm. Ja, jein, das sollte auf jeden Fall untersucht werden mit Hilfe einer ärztlichen Begleitung. Immer das Blutbild anschauen, wie hoch ist denn der D3-Spiegel überhaupt oder wie hoch ist der Vitamin D-Spiegel? Es gibt auch da unterschiedliche Responses, Antworten über den Stoffwechsel, meistens auch auf Basis eben der genetischen Disposition, wie verarbeitet man denn das Vitamin D. Aber das kann nur über eine Daueruntersuchung immer wieder nachverfolgt werden. Also nicht einfach mit der Gießkanne Vitamin D Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sondern auch tatsächlich Vitamin D-reiche und kalziumreiche Lebensmittel essen.
Also wir sehen, Lebensalter, Geschlecht, Stoffwechselsituation spielt alles eine Rolle. Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Was ist denn mit Kindern? Wir hatten diese Woche ja auch schon das Thema Übergewicht bei Kindern in SWR1-Leute.
Für Kinder ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass sie sich neben ihrer Ernährung auch viel bewegen. Das ist der Punkt. Also auch hier wieder die Energiebilanz ist ein richtiges, wichtiges Thema. Und bei der Zufuhr von den Lebensmitteln darauf zu achten, dass es eben Lebensmittel sind, die auch wenig Energie haben, wie zum Beispiel Gemüsearten. Und ich höre immer wieder, dass Kinder angeblich kein Gemüse wollen, wenn man das schön zubereitet. Das kenne ich aus meiner eigenen klinischen Erfahrung auch, wenn man das schön zubereitet. Gemeinsam das Essen auch zelebriert, das Essen auch als etwas macht, was Spaß macht, wo Genuss dahinter steht, dann ist Essen nicht immer nur nebenbei oder mal so zwischendrin, sondern Essen gehört zum Leben und man sollte Kinder an das gesunde Essen auch im Familienkontext so heranführen, dass es eine schöne Gemeinsamkeit ist. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen abgehoben, da bin ich ganz ehrlich. Wir haben alle wenig Zeit morgens. Ich kann es total nachvollziehen morgens.
Aber es ist ein wichtiger Faktor, auf den wir hoffentlich auch noch zu sprechen kommen. Ich würde nur eine Sache gern, also das menschliche Genom, das ist seit einiger Zeit ja komplett entschlüsselt. Viele Firmen werben jetzt auch mit personalisierter Ernährung auf der Basis von Genanalysen. Und Sie selbst arbeiten ja scheinbar nicht damit.
Nein, also wir arbeiten nicht mit dem Genom und auch nicht mit dem Mikrobiom. Darauf haben sich wirklich andere Universitäten sehr intensiv auch schon spezialisiert drauf. Das Problematische an diesem Ergebnis ist, wir wissen, es gibt Einflüsse aus dem Genom und dem Mikrobiom, aber wir können es nicht verallgemeinern, weil es eben so individuell ist, dass wir keine großen sogenannten Evidenzen bekommen. Also keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass es immer bei allem wirkt. Mhm. Und deshalb müssen wir hier sehr vorsichtig mit umgehen. Es gibt Genomanalysen, Mikrobiomanalysen im Internet zu kaufen, die dann daraus Ernährungsempfehlungen ableiten. Mhm. Diese unterscheiden sich dann doch häufig überhaupt nicht von dem, was man auch ohne diese Genom- und Mikrobiomanalysen
hat. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat eine Pressemeldung rausgegeben, ist schon 2 Jahre her, aber da hat sie gesagt, seit über 20 Jahren in diversen Ausprägungen kommerziell angeboten, die Wirksamkeit dieser Art von personalisierter Ernährung ist aber immer noch ernüchternd. Also klares Nein zu DNA-Diäten?
Im Moment schwierig zu beurteilen. Für die Zukunft sicherlich eine Chance, aber jetzt ist das ein Thema, das relativ teuer ist und sicherlich eine Möglichkeit ist, seine Ernährung umzustellen, aber Sie sehen, ich winde mich.
Ernährungsberatung ist nicht gleich Ernährungsberatung, das sagt Ernährungsprofessorin Katja Lotz heute zu Gast in SWR1. Leute, ja, welchen Vorteil hat denn das? Also wenn ich eine will, die mir auch was bringt, eine Ernährungsberatung, was mache ich dann?
In der Ernährungsberatung sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass wir eine Zertifizierung dabei haben, einen Nachweis, dass man das über längere Jahre auch gelernt hat, dass man auch die pädagogischen Erkenntnisse dazu hat und die psychologischen Hintergründe dazu kennt. Und das sind eben Zertifizierungen über die Verbände wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder den Verband der Ökotrophologinnen und Ökotrophologen oder den Verband der Diätassistenten, die hier wirklich eine Zertifizierung auch mit begleiten, um langfristig in die Ernährungsberatung gehen zu können. Und das sind gute, niedergelassene Beratungspraxen. Es gibt Listen bei den Verbänden, gibt es auf der Webseite nachzuschauen. Kann ich nur empfehlen, sich da mal intensiv zu orientieren.
Mhm. Wir hatten vorhin das Thema Genomanalyse, Mikrobiomanalyse. Da waren Sie jetzt nicht unbedingt ganz klar dagegen, aber auch nicht klar dafür. Nehmen wir es mal nüchtern an. Sie sagen ja, es gibt andere Universitäten, jetzt nicht unbedingt die DHBW in Heilbronn, bei Ihnen, die sich damit genauer auseinandersetzen. Aber welche Informationen lassen sich denn aus der Genomanalyse zum Beispiel für eine gute und richtige Ernährung gewinnen?
Ich muss es da so ein bisschen ausholen, um die Komplexität dieser Genomanalysen auch mal ein bisschen darzustellen. Also unser Körper programmiert in 20.000 bis 25.000 Genen die Eiweißbausteine, die wir benötigen, um alle Eiweiße aufzubauen. Das ist eine riesige Anzahl, von der wir vielleicht einen Bruchteil im Moment wissen, wie sie funktionieren. Und das dann auf die Ernährung zu übertragen, kann im Einzelfall schon gut möglich sein, dass wir dann eben Schlüsse draus ziehen können, wie wird eine bestimmte Fettsäure verstoffwechselt. Es gibt also auch schon Erkenntnisse in der Adipositas-Therapie, dass es Menschen gibt, die bestimmte Fettsäuremuster essen sollten, aufgrund ihres Genoms. Letztlich stehen aber dann ernährungstherapeutische Erkenntnisse hinten dran, die man auch ohne Genomanalyse häufig genauso durchführen könnte, weil es ein bestimmtes Muster gibt, mit dem man sich ernähren sollte, wenn man abnehmen möchte. Das griffigere Instrument und das günstigere Instrument, mit dem wir arbeiten können, ist zum Beispiel die bioelektrische Impedanzanalyse oder die Blutwerte. Das sind lang erprobte Mittel, mit denen wir arbeiten. Diese bioelektrische Impedanzanalyse gibt es seit 30 Jahren, ist jetzt richtig gut auf dem Markt implementiert.
Körperzusammensetzung, genau. Wenn man über die Ernährung, also das Gleiche gilt übrigens auch für die Mikrobiomanalyse. Also kann man das ähnlich darauf auch anwenden oder ist es nochmal was anderes?
Also wenn man jetzt an den Darm denkt. Ja, der Darm, das Darmmikrobiom wird sehr intensiv zum Beispiel von Kollegen auch in Israel untersucht. Die wollen da sehr, sehr weit vorangehen. Die richten sich aber letztlich an Personen, die in der Lage sind, das zu bezahlen. Also es ist sehr hochpreisig, es ist ein Modell, mit dem man arbeiten kann, aber letztlich noch auf der experimentellen Ebene und wird sich weiterentwickeln. Was man aber heute weiß, ist, dass der Blutzuckerspiegel auf Basis des Mikrobioms ein Stück reagiert. Man kann aber keine Korrelationen herstellen. Es sind vielleicht beziehungsweise Kausalitäten, also direkte Zusammenhänge. Man weiß, es gibt eine Reaktion, aber sie ist jedes Mal anders.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Lotz, dann sollte man da einfach noch ein bisschen abwarten.
Genau so ist es.
Und nicht jetzt schon Business damit machen.
Business kann man damit machen, wenn man Menschen begleitet und sie ernsthaft in der Ernährungstherapie begleitet. Aber diese Ernährungstherapie muss nicht zwingend mit Mikrobiom und Genomanalyse starten.
Ja. Stichwort individualisierte, personalisierte Ernährung. Da gibt es viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel Anja aus Ostfildern, die sagt, könnten, ob wir kurz aufs Thema Rheuma eingehen könnten. Sie hat nämlich ein 14-jähriges Kind, das hat Rheuma erkrankt ist. Und da wurde ihr gesagt, mit Ernährung kann man das auch nicht heilen. Und sie ist selber pharmazeutisch-technische Assistentin mit Diätik in der Ausbildung. Das hat sie sehr erstaunt. Was sagen Sie?
Ja, es ist eine Entzündungsreaktion, diese Rheuma-Themen. Und insofern ist die Ernährung hier eine begleitende Therapie, aber eine Heilung durch Ernährung wird es nicht geben. Also man sollte dann schon auf antioxidative Ernährung achten.
Was ist das genau?
Zum Beispiel mit bestimmten Obst- und Gemüsesorten arbeiten, auch mit ungesättigten Fettsäuren arbeiten in einer bestimmten Kombination. Und dann kann man hier eingreifen und ein Stück begleiten, aber Heilung durch Ernährung wird hier nicht möglich sein. Auch hier die Empfehlung, sich von jemandem begleiten zu lassen.
Mhm. Dann eine ganz praktische Frage, die kommt von Miriam. Da geht es darum, sie hat anhand ihrer Blutgruppe, wurden ihr Lebensmittel ans Herz gelegt, die für sie gut sind. Und diese Liste an Lebensmitteln, die passt aber nicht zu der Liste an Lebensmitteln ihres Partners. Der hat nämlich eine andere Blutgruppe. Ja, wie kriegt man das denn dann zusammen im Alltag? Das ist immer die Schwierigkeit, ne?
Das ist die Schwierigkeit. Also bei der Blutgruppenanalyse, darauf würde ich jetzt nicht eingehen, sondern ich würde eher genau auf das Thema eingehen. Was ist denn, wenn mein Partner nicht unterschiedliche Dinge benötigen bei der Ernährung? Und da ist es einfach, da geht es darum, dass man es letztlich auch planen muss. Man muss es in seinen Lebensalltag einbauen. Das ist eine, sagen wir es mal, ein bisschen busy, eine Business-Management-Tool. Man muss sich um seinen Lebensalltag auch ein Stück kümmern.
Die personalisierte Ernährung in der Anwendung. Wir machen direkt weiter mit unserem Leute-Gast heute, mit Frau Professor Katja Lotz. Wir sind jetzt dabei, gerade ja über Ernährung zu sprechen. Da wird ja oft der Fokus so aufs Abnehmen gesetzt. Ist das wirklich auch bei Ihnen der Hauptfokus? Also geht es da eigentlich auch immer so irgendwie um Gewichtsoptimierung?
Nein, das ist nicht der Hauptfokus, dass es immer ums Abnehmen geht, sondern es geht darum, Menschen in ihrem Lebensalltag so abzuholen, dass sie sich gesund fühlen. Das ist das Prinzip der Salutogenese, mit dem wir arbeiten. Und damit unterscheiden wir uns eben von den anderen Ansätzen. Wir wollen, dass die Menschen in ihrem Lebensalltag es schaffen, sich gesünder zu ernähren. Und da haben wir eben diese drei Aspekte, nämlich präventiv, in der Therapie oder später auch beim Leistungssport. Mhm. Aber die Prävention ist für uns eines der Hauptthemen, dass Menschen erst gar nicht in die Situation kommen, zum Beispiel an Adipositas zu erkranken. Darum geht es. Und dieser salutogenetische Ansatz unterscheidet sich ein Stück von dem therapeutisch-pathogenetischen Ansatz.
Aber da kommen wir jetzt zu, wenn Sie sagen, Prinzip von Antonowski, den Menschen da abholen, wo man steht, spielt auch in der Medizin eine große Rolle oder sollte zumindest. Dann kommen wir jetzt zu einer Frage von Ingrid. Die sagt, ja, das hört sich ja alles ganz gut an, was Sie hier besprechen, aber was ist mit den Kosten einer solchen Ernährungsberatung? Was kostet die eigentlich und wer bezahlt sowas?
Die Kosten von der Ernährungsberatung sind unterschiedlich. Wir müssen davon normalen Stundensätzen ausgehen. Die hat jede Ernährungsberatungspraxis für sich festgelegt. Da müsste man tatsächlich auf den Webseiten schauen. Aber es gibt tatsächlich Therapiemöglichkeiten, die die Krankenkassen bezahlen. Wir haben digitale Gesundheitsanwendungen, die zum Beispiel auch begleiten können. Dann gibt es Ernährungstherapie auf Rezept auch schon. Man müsste sich erkundigen bei seinem Hausarzt, nachfragen, welche Möglichkeiten es gibt und vor allen Dingen auch bei der Krankenkasse nachfragen. Es gibt die Möglichkeit der Ernährungstherapie auf Rezept für bestimmte Stunden. Die würden die Kosten für den Anfang auf jeden Fall niedrig halten. Mhm. Und wenn man aber ohne Rezept sich therapieren lassen möchte, ist es natürlich eine teurere eigene therapeutische Maßnahme.
Das ist jetzt natürlich, da ist jetzt der Unterschied zwischen Menschen, die, sag ich mal, schon erkrankt sind, zum Beispiel an metabolischen Syndrom, also Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Mellitus und so weiter. Oder Menschen, die eben vielleicht noch gar nicht leiden, aber schon sich schon im Risikobereich befinden. Da sagen Sie dann, das ist der Bereich Prävention. Wie wichtig ist denn dieser letztere Bereich, den Sie jetzt auch gerade genannt haben?
Der ist für mich der allerwichtigste, weil wir hier den besten Ansatz haben, Menschen erst gar nicht in diese Erkrankung kommen zu lassen, wenn wir im Vorfeld es schaffen, sie in ihrer Ernährungsweise so zu verändern, bevor sie erkranken. Und das ist eine große gesellschaftliche Herausforderung, an der wir sehr lange arbeiten. Und problematisch an der gesamten Geschichte von Genom und Mikrobiom ist, man hat sehr viele Jahre lang dran geforscht, aber letztlich hat es keinen Einfluss gehabt auf die Adipose beispielsweise, weil wir trotzdem steigende Zahlen haben. Es muss also irgendwie in der Breite der Gesellschaft ankommen. Und in der Breite der Gesellschaft kann nur etwas ankommen, wenn es leistbar ist. Und da spielen die Kosten selbstverständlich eine Rolle. Das ist immer das gleiche Thema. Man muss es sich leisten können. Und mit diesem Ansatz arbeiten wir. Wir möchten auch ein Stück weit eine Demokratisierung dieser Ernährungsprävention, indem wir über Wearables arbeiten, über Digitalisierung und KI arbeiten, die einen Menschen begleiten kann am Point of Sale. Also wie kann jemand angestupst werden, sich in eine gesündere Richtung zu ernähren, auf Basis seiner eigenen Körperdaten, die er bereit ist, dann in diese App einzugeben oder in sein Wearable.
Was meinen Sie mit Point of Sale?
Im Handel und eben auch zum Beispiel in der Gastronomie, also in der Gemeinschaftsverpflegung.
Ja.
Gibt es ja zum Beispiel auch heute schon die Möglichkeit, über Scannerkassen zu arbeiten mit Kamerasystemen. Mhm. Und die Zukunft wird vielleicht so aussehen, dass man sein Essen trackt an der Kasse und dann gleich rückgespiegelt bekommt auf sein Handy. Die Lebensmittelzusammensetzung war so und so und die Empfehlung ist, beim nächsten Essen auf das und das Lebensmittel zu achten, weil dann zum Beispiel eine gesündere Lebensweise herauskommt.
Da kam gerade nochmal eine spannende Frage auch zu zum Beispiel personalisierter Ernährung. Wie kann ich das im Restaurant überhaupt umsetzen? Das wollte eine Hörerin wissen.
Ich glaube, das ist genau das Thema, diese Personalisierung auch ein Stück auf sich wirklich dann mit einer Tracking-Funktion zu versehen, über Fotografie. Und über die Fotografie wird dann direkt ausgerechnet, welche Lebensmittelinhaltsstoffe sind drin. Das wird in der Gemeinschaftsverpflegung, in Betrieben und Kantinen noch besser funktionieren, weil man da die Rezepturen kennt und sie dann auch berechnen kann über die Fotografie am Ende. In der Gastronomie wird das noch ein Stückchen dauern. Also wir haben eine eigene Studie dazu gemacht, wo wird denn die Personalisierung in Zukunft stattfinden? Und das ist eben wahrscheinlich erstmal im eigenen Haushalt, bei der eigenen Kochweise, ein Stück im Handel. Wird die Zukunft sein und ein Stück in der Betriebsverpflegung.
Ernährungsprofessorin Katja Lotz von der DHBW in Heilbronn. Wir waren gerade bei SWR1-Hörer Michael Sauter, der sich aufregte, ein bisschen auch in seiner Mail über so ein bisschen auch den Essenswahn. Und dann kriegen wir jetzt eine Frage zum Beispiel, dass jemand fragt, ein guter Bekannter, das fragt Uli aus Waiblingen, ein guter Bekannter empfiehlt ihm dringend, ionisiertes Wasser zu trinken und eine Anlage für 4.000 Euro zu kaufen. Fällt das schon so ein bisschen, also wir wollen das jetzt nicht bewerten, um Gottes Willen, fällt das ein bisschen schon in die Richtung? Also ionisiertes Wasser trinken, Anlage für 4.000 Euro trinken, geht das schon so ein Ticken zu weit?
Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel Geld er bereit ist, dafür auszugeben. Ob ionisiertes Wasser für ihn das Bessere ist, für dieses Geld ist halt schon eine hohe Ausgabe. Es kann sich nicht jeder leisten und darum geht es ja auch, wenn wir uns mit dieser Thematik personalisierte Ernährung beschäftigen. Es muss für jeden leistbar sein und 4.000 Euro sind normal ein Haufen Geld. Mhm. Das ist eine, aber die Überbeschäftigung mit dem Essen ist das andere. Also Orthorexie nennt man das, dass sich Menschen viel zu eng und viel zu stark mit dem Essen beschäftigen, dass es den Lebensalltag so bestimmt, dass es auch einen suchtähnlichen Charakter enthält. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Das ist, also gerade dieses Thema der Überbeschäftigung ist ein Vorwurf, den man sich gerade bei personalisierter Ernährung häufig ja auch gefallen lassen muss. Mhm. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es wirklich, in die Prävention zu gehen und auch ein Stück in den Genuss wieder zurückzukommen. Das heißt, ohne Ernährungspläne zu arbeiten, sondern die Leute in ihrem Lebensalltag abzuholen. Essen zu handhaben, Essen als sinnhaft auch für sich zu empfinden und nicht Überbedeutung hineinzulegen. Essen sollte einen Genussfaktor haben, Essen sollte ein Stück die Kultur widerspiegeln, die eigene Kulinarik. Und im Lebensalltag das alles einzubauen, ist sehr, sehr schwierig. Unser Ziel in unseren Forschungen ist, Menschen in ihrem Lebensalltag so zu unterstützen, dass sie in der Lage sind, bestimmte Lebensmittelauswahl zu treffen, von denen wir wissen, dass sie gesundheitsfördernd sind. Das bedeutet aber nicht, dass sie nach Lebensmittelplänen kochen müssen.
Aber warum ist das eigentlich so verbreitet? Also diese Essenswahn, auch so ein bisschen sich so viel damit auseinanderzusetzen. Sind wir Medien vielleicht auch ein bisschen mitschuld? Also wir beiden jetzt hier, die sich 2 Stunden ausführlichst über Ernährung unterhalten, anstatt irgendwelche politischen Themen zu besprechen oder anderes, ist das auch Teil des Problems vielleicht?
Ernährung ist was ganz Persönliches. Jeder hat für sich seinen eigenen Ernährungsstatus, sein eigenes Ernährungsverhalten und wenn man da etwas von außen verändern will, stößt es immer auf eine große Emotionalität. Bedeutet, diese Menschen fühlen sich angegriffen, wenn man Empfehlungen abgibt, die vielleicht nicht in ihren eigenen Lebensalltag passen. Und genau das sollte unbedingt immer vermieden werden, mit dem erhobenen Zeigefinger. Es ist sehr wichtig, Menschen so zu beraten und mit Menschen so umzugehen, dass sie das Gefühl haben, man versteht ihre Situation. Mhm. Und dieses Verständnis kann verstärkt werden, wenn man sie mitnimmt in ihren eigenen Essverhalten.
Sind wir wieder bei der Salutogenese?
Salutogenese, genau. Aber ich wollte noch, warum beschäftigen sich Menschen so viel damit? Es hat schon fast einen Religionsstatus erlangt, Ernährung. Also auch bestimmte Ernährungsweisen. Davon möchte ich mich auch ein Stück distanzieren, dieses religionsähnliche Fokussieren auf ganz bestimmte Ernährungsweisen. Sondern es sollte für die Menschen schon so handhabbar sein und für sie umsetzbar sein, dass sie es schaffen, auch mit einem geringen Geldbeutel sich gesund zu ernähren. Es darf keine Ernährungsweise derjenigen werden, die sowieso schon viel Geld haben und sowieso schon ganz viel für ihre Gesundheit tun können. Sondern es sollte auch wichtig für diejenigen sein, die einfach nicht sich jeden Tag so intensiv mit Ernährung beschäftigen können, ja, und einen sehr stressigen Lebensalltag haben. Und da kann die Digitalisierung eine große Chance darstellen.
Mhm. Hartmut Christian zum Beispiel, wir sprechen ja gleich noch über das Thema Wearables dann zum Schluss. Und Sie haben ja vorhin von der Demokratisierung auch gesprochen, der Ernährungsberatung oder beziehungsweise der Ernährung generell. Und Hartmut Christian, der schreibt uns aus Königsbach-Stein, der möchte wissen, findet er alles total interessant. Wir heben jetzt auf moderne Technologien ab. Schließen wir da nicht, Stichwort Demokratisierung, den Teil der Bevölkerung aus, der zum Beispiel kein Mobiltelefon, Smartphone oder Ähnliches haben will. Oder kann?
Haben will oder kann, das ist richtig. Es gibt jetzt in einer bestimmten Altersgruppe Menschen, die haben nicht so eine hohe Affinität zu Wearables oder zu Digitalen. Nur diese Lebensphase wird aber jetzt schon sehr gut auch medizinisch begleitet. Das sind überwiegend ältere Menschen, über 85, 90. Und es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die gezwungen werden, auch sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, schon in der Altersgruppe zwischen 75 und 85. Viele machen es auch gerne, allein mit ihren Enkeln und ihren Kindern in Kontakt zu bleiben über verschiedene Messenger-Dienste. Das geht ja heute auch in dieser Altersgruppe schon sehr gut. Mhm. Haben wir während Corona gemerkt, auch über Videocalls. Die Affinität dieser Altersgruppe wird komplett unterschätzt zur Digitalisierung. Ich sage nur ein Beispiel, es gibt Hörgeräte, die werden heute über eine App gesteuert. Und ein 80-Jähriger ist schon sehr gut in der Lage, sein Hörgerät über eine App einzustellen. Mhm. Und diese Altersgruppe wird stark unterschätzt und ich denke, dass der Hörer oder die Hörerin darauf abgezielt hat.
SWR1-Leute mit Ökotrophologin Katja Lotz von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Kalorientracker, Fitnesswatches, Abnehmen- und Fasten-Apps und so weiter. Also personalisierte Ernährung ist auch digitalisiertes Monitoring, kann man so sagen. Viele Anglizismen jetzt hier in dieser Anmoderation. Aber beides liegt voll im Trend, muss man sagen. Welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach, haben Sie ja schon ein bisschen was zu gesagt, diese Wearables, also so smarte Geräte, die man am Körper trägt?
Die spielen eine große Rolle, sowohl im Lebensalltag des normalen Menschen als auch im Leistungssport. Wir haben es bei der Europameisterschaft zum Beispiel gesehen. Bei der Europameisterschaft haben die Fußballer zum Teil unter ihren Trikots ja solche Hemdchen gehabt, die den halben Oberkörper bedeckt haben. Und da waren Sensoren schon eingearbeitet, die im Realtime, also in Echtzeit, überprüfen, wie sind denn die verschiedenen Schweißinhaltsstoffe, wie ist denn der Puls und so weiter. Da wird getrackt, um dann direkt reagieren zu können, beispielsweise mit bestimmten Mineralstoffen in dem Getränk, was getrunken wird, oder mit einer bestimmten Lebensmittelempfehlung. Also zum Beispiel, man hat Bananen dann gegessen oder ein bestimmtes Wasser getrunken, wo vielleicht sogar Zusätze drin waren.
Dann kriegt also Toni Groß ein direkt auf sich abgestimmtes, eine Mischung dann in der Pause. Also muss man eigentlich immer darauf achten, was die so essen, ne? Ja. Wenn man die Kamera da hinguckt. Was kriegen die da? Kriegen die nicht auch mal vielleicht eine einfache Banane oder sowas zwischendurch?
Ja, die haben tatsächlich auch Bananen gegessen. Also ja. Es muss nicht immer der Hochleistungsriegel sein. Es ist in dem Moment tatsächlich eine Banane zum Beispiel bei einigen Sportlern gewesen. Ich habe das beobachtet diesmal bei der EM.
Ja, also ein Spiel hätten wir noch am Sonntag, das Finale. Da kann man nochmal genauer hingucken, was da an der Seitenlinie so passiert. Aber ganz ehrlich, das ist ja so ein bisschen High-End. Also ich glaube, Sensorenhemdchen sind für Otto-Normal-Mensch eher nicht das Thema. Aber diese Wearables, kann man aus diesem High-End-Bereich dann für den Alltagsbereich auch schon was ziehen?
Genau, so ist es. Wir haben hier die große Chance, in den Endverbrauchermarkt zu gehen mit diesen Wearables. Und die sind, also sehr viele Menschen haben ja schon Smartphones und eben Fitness-Tracker am Handgelenk. Da haben wir die große Chance, Daten aus den eigenen Körpern praktisch zu übertragen und das mit einer Ernährungsempfehlung zu verknüpfen mit dem, was sie essen. Und diese Verknüpfung soll dazu führen, dass man das Bewusstsein bekommt, aha, mit dieser Lebensmittelauswahl habe ich die Chance, noch ein Stückchen gesünder zu bleiben. Das nennt man Qualitätslebensjahre. Das ist ein Thema, was die Weltgesundheitsorganisation vor einigen Jahren aufgesetzt hat. Sie müssen sich vorstellen, man hat so eine bestimmte Lebensspanne und die ersten 60 Jahre sind ungefähr sehr gesund und in den letzten 20 bis 30 Jahren treten immer häufigere Erkrankungen auf. Und diese Häufigkeit der Erkrankungen kann durch eine gesunde Lebensweise, zu der die Ernährung gehört, auch gezielt werden. Ernährung ist ein Teil einer Lebensweise und wir wollen es eben schaffen, mit einer gesundheitsfördernden Ernährung über das Nudging, also über das Anstupsen mit gesunden Lebensmittelauswahl schaffen, dass die Menschen eine gesündere Lebensspanne und Gesundheit haben.
Das bedeutet ja schon auch, dass das Gerät, das mir jetzt irgendwas anzeigt, allein reicht nicht, sondern ich muss das dann schon übertragen können. Das heißt, ich brauche irgendwo einen theoretischen Unterbau oder jemanden, der mir sagt, was da richtig ist.
Also der theoretische Unterbau ist zum Teil auch schon in Apps drin. Und uns liegt sehr am Herzen, dass wir eben nicht nur, wir möchten wissenschaftlich fundierte Apps inzwischen haben, die auch wirklich auf Daten fundieren, die lange belegt sind, welche Inhaltsstoffe sind in Lebensmitteln und was ist wirklich gesund erhaltend und nicht über...
Also auch da ist nicht alles zu empfehlen.
Nein.
Auch da muss man wieder vorsichtig sein.
Sehr vorsichtig,
ja. Weil am Ende will ich ja für mich jetzt die richtige Empfehlung rausfinden. Das ist ja letztlich das Ziel. Also was kann ich essen, was tut mir gut, angepasst auf meine aktuelle Lebensphase?
Ja, genau das ist das Ziel dieser Wearables, um die Erkenntnis zu erlangen. Ja, ich habe in meiner unterschiedlichen Lebensphase auch verschiedene Ansprüche an meinen Energieanteil, an meine Mineralstoffe, an meine anderen Nährstoffe und auch meine Körperzusammensetzung wird eine Rolle spielen.
Also am Ende des Tages können wir uns vielleicht einigen darauf, dass gute Ernährung dann am Ende doch irgendwie Spaß machen muss, machbar sein muss, bezahlbar sein muss, damit wir uns jetzt nicht alle hier fertig machen an diesem Thema.
Genau, es soll im Lebensalltag einen Platz finden, aber nicht überinterpretiert werden, die Ernährung. Und manchmal auch ein Stück nebenbei laufen, weil in manchen Lebensphasen kann man sich nicht so intensiv mit Ernährung beschäftigen, wie man sich es wünscht.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist die Ernährungsbildung ein Riesenthema.
Ist das auch letztlich das Ziel Ihrer Forschung?
Das ist das Ziel unserer Forschung.
Bin ich gespannt, was da noch kommt. Wir machen mal noch ein paar philosophische Eingebungen unserer SWR1-Hörerinnen und Hörer zum Schluss, nämlich Jürgen aus Obersontheim, der sagt, es ist doch so, der Geist muss gesund sein, dann geht es auch dem Körper gut. Egal, wie die Ernährung ist, das Umfeld ist entscheidend. Und Anita sagt, das ist ein ausgesprochenes Luxusproblem. Wir sollen einfach nur so viel essen, wie wir verbrauchen. Aber wir müssen ja auch wissen, wie viel wir verbrauchen. Dafür brauchen wir dann auch wieder ein bisschen Hilfe. Also es ist alles irgendwie nicht einfach. Wir wollen Spaß in Ernährung haben. Ich danke Ihnen, Frau Lotz, für dieses sehr interessante Gespräch und den Besuch in SWR1, Leute.
Herzlichen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.